Danke für das tolle Lied, was uns perfekt in die Predigt einleitet. Mein Name ist Jan-Carsten Krämer und ich darf euch nochmal ganz herzlich begrüßen zu diesem Jahresabschlussgottesdienst. Und ich möchte auch alle YouTube-Zuschauer ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, uns hat das ganz schön verwirrt. Ich weiß nicht, ob es euch verwirrt hat, nicht abends, sondern morgens. Claudia und ich haben schon überlegt, ob wir nicht alles abdunkeln sollen, ob wir Böllergeräusche einblenden, damit wir irgendwie ankommen in diesen ganz normalen Jahresabschlussgottesdienst. Nein, der Morgen ist perfekt für dich, denn das heißt, du hast fast noch einen ganzen Tag vor dir, wo du die Worte nochmal dir so nachgehen kannst, wo du vielleicht nochmal einen Jahresüberblick für dich selber machst und nochmal so eine stille Minute, bevor heute Abend vielleicht die Feier startet. Ich war unterwegs und ich habe diese Zeitung gelesen, den Wiesbadener Kurier. Echt eine sehr gute Zeitung und die hatten ein tolles Titelblatt, 24 Fragen an das nächste Jahr. Und da geht es darum, wie wird sich das entwickeln mit der Ukraine? Wird das schlimmer werden oder wird es besser werden? Was wird mit Benzinpreisen werden, mit Wohnungskosten? Ganz viele Fragen, die irgendwie auch so ein bisschen was Negatives haben. Wie können Probleme, wie wird das ausgehen? Meine Frage an dich, hast du eine Frage an nächstes Jahr? Also ich kann sie dir nicht beantworten, aber gibt es da etwas, was du wirklich gerne wissen würdest, was nächstes Jahr stattfindet oder nicht? 2024. Ich finde diese Zeit ganz besonders. Es ist so eine Zeit zwischen den Jahren. Da ist man nicht so getaktet, da gibt es nicht so viele Termine, sondern da kann man einfach mal so bei sich ankommen, bei dem Leben ankommen und nachdenken. Und damit du nicht von Negativnachrichten überschwemmt bist, habe ich dir die Losung von heute Morgen mitgebracht. Und ich glaube, das kann so eine Prägung sein für heute und auch für nächstes Jahr. Da steht in 2. Thessalonicher: Unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allen guten Werk und Wort. Du bist jemand, der total geliebt ist. Du bist wichtig für Gott. Und Gott, er lässt dich nicht nur mit der Liebe so allein, sondern er will dir eine immerwährende Hoffnung geben, eine verlässliche Hoffnung in Jesus Christus, die immer hält, egal was passiert nächstes Jahr. Und er will dich trösten, wenn du vielleicht traurig bist gerade, weil Dinge in deinem Leben sind, die schwierig sind. Das Wort kann auch ermutigen, der will dich ermutigen, dass du voll beflügelt in dieses neue Jahr starten kannst. Der will dich stärken in Worten und in Taten. Ich finde, mit so einer Losung, da können wir beschwingt in das neue Jahr gehen, da können wir mutig und zuversichtlich gehen. Eine gute Nachricht in Jesus Christus. Und dann, das Lied hat schon darauf hingedeutet, auf die Jahreslosung. Wir haben so eine kleine Tradition, wir nehmen nicht die neue Jahreslosung, die kommt erst im nächsten Jahr, sondern wir schauen nochmal zurück auf die Jahreslosung 2023. Hör sie für dich. Du bist der Gott, der mich sieht. Was verbindest du mit diesem Satz? Hast du was erlebt damit? Hat er dich begleitet in diesem Jahr? Ich habe mit jemandem gesprochen und ich habe demjenigen erzählt, dass ich darüber predigen werde und was ich so damit verbinde. Und er hat gesagt, was, so eine spannende Geschichte steckt dahinter? Ich hätte mich viel früher damit beschäftigen sollen. Also wenn du heute erst einsteigst, dann nimm die Jahreslosung einfach mit noch ins nächste Jahr und denk darüber nach. Wir wollen ein bisschen schauen, was ist denn der Hintergrund, was ist denn die Background-Story von diesem Satz? Worum geht es? Der Gott, der dich sieht. Und ich lese die ersten 5 Verse. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Und ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Das ist der Einstieg in diese Geschichte. Also es ist eigentlich relativ schnell erzählt, in kurzen Worten. Sarai merkt, dass sie nicht schwanger wird und sie will dann eine Lösung finden. Und die Lösung ist ihre Magd Hagar. Und sie bittet ihren Mann, Abraham mit Hagar zu schlafen, und damit sie einen Sohn bekommt. Und dann merkt sie am Ende so, dass das Ganze nicht so gut hingehauen hat, dass sie irgendwie schlechte Karten dabei hat und ist wütend auf Abraham. Worum geht's hier? Ganz viele Konflikte zu allen Seiten. Und ich weiß nicht, ob du das aus deiner Familie kennst oder aus der Gemeinschaft, wo du bist, dass es immer wieder Konflikte gibt. Und das, wo du vielleicht als erstes dran denkst, was der Konflikt ist, ist es nicht. Es ist nicht die Affäre, die Abraham mit dem Magd Hagar hat. Das ist nicht das Problem. Das war damals okay. Das war sowas wie Leihmutterschaft heute in 2023. Abraham durfte mit dieser Magd von Sarai schlafen und es wäre sein eigenes Kind gewesen. Ja, was ist denn das dann das Problem? Das kann man mit zwei Worten beschreiben und das heißt 10 Jahre. Abraham und Sarah haben 10 Jahre gewartet, dass sie einen Sohn bekommen, denn sie hatten ja dieses Versprechen von Gott bekommen. Du sollst Nachkommen bekommen, die zahlreich sind wie der Sand am Strand oder die Sterne am Firmament am Himmel. Und dann ist nichts passiert. Und das ist das eigentliche Grundproblem. Und jetzt will ich mit euch so ein bisschen reingehen in den Blick von diesen drei Hauptpersonen. Der ist nämlich ziemlich spannend. Wir steigen ein mit Sarah. Sarah, die wird gleich beschrieben im ersten Satz, sie ist kinderlos. Und da liest man so drüber hinweg, aber das ist was ganz Tiefes in ihr. Das ist der größte Schmerz ihres Lebens. Und das macht sie nicht einfach nur, weil sie Kinder liebt, unbedingt ein Baby haben will, sondern das ist ihre Rolle damals. Eine Frau, die hat ein Kind zu bekommen. Und das ist so der Daseinszweck. Das wird von ihr erwartet. Und genau das kann sie nicht erfüllen. Sie bleibt kinderlos. Und dann hört sie noch diese Prophezeiung, die an Abraham geht. Du wirst ein Kind bekommen. Und sie merkt, die Jahre gehen ins Land, Frühling, Sommer, Winter und nichts passiert. Und ich glaube, die schmerzt das so richtig. Und sie sieht, das ist eine Möglichkeit, wo ich was tun kann. Und sie gibt Hagar, ich weiß nicht, ob sie schweren Herzens Abraham gibt, und merkt plötzlich, wie sich das Blatt wendet dann. Sie wird schwanger, erst gut und dann totaler Mist. Weil die Magd schaut auf sie herab, sie wird erniedrigt. Also da, wo sie sich eigentlich erhofft hat, dass sie Wert bekommt, wird sie wieder herabgewürdigt von dieser Magd. Sarah ist enttäuscht, bitterlich. Was ist denn mit dem Abraham? Ist der hier so der Hero in der Geschichte? Abraham kommt eigentlich ziemlich schlecht weg in dieser Story. Der ist irgendwie so der Dealmaker. Der sagt so, okay, Sarah, machen wir es, ich schlafe mit der Magd. Also ist ja wahrscheinlich nicht der schlimmste Job für ihn gewesen. Und nachher wieder, als sie zu ihm hinkommt, was sollen wir mit dir machen? Mach du, was du denkst, es ist doch deine Magd. Also wieder schiebt er die Verantwortung so ab. Und man könnte hier so sehen, dass es wieder darum geht, irgendwie um Beziehung, um Untreue und so, aber darum geht es nicht. Sondern es steht was viel Wichtigeres im Hintergrund und das geht dich und mich heute an. Denn Abraham, der hat eine Zusage von Gott bekommen. Der hat ein Versprechen bekommen, durch dich will ich alle Nationen segnen, durch deine Nachkommen soll diese Welt gesegnet werden. Und Abraham hat dieses Versprechen vergessen. Der steht so vor Sarah, Sarah ist eine Oma, die ist schon im fortgeschrittenen Alter und dass diese junge Magd, fruchtbar noch in den besten Zeiten, ja welche nimmt er? Natürlich die Magd Hagar. Ich kann ihm ein bisschen nachhelfen. Ich kann was tun, um dieses Versprechen zu erfüllen. Tim Keller, ein Pastor, den ich sehr mag, der hat das so beschrieben, dass das wie zwei Wege des Evangeliums sind. Dass einerseits diese Gnade von Gott, dass der dir vergibt, dass der dich erlöst hat, dass der dich freigemacht hat, einfach aus reinem Geschenk an dich. Und dann ist dieser Weg, den wir Menschen uns meinen, so zu erkaufen, dass wir gut leben wollen, dass wir die Dinge richtig tun, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir Bibel lesen und uns so ein Stück weit die Gnade verdienen wollen. Und Abraham, der hält die Füße nicht mehr still, der will was tun dafür, dass dieses Versprechen sich erfüllt. Und er macht totalen Mist. Er nimmt Gott diese Kraft heraus und man sieht die Katastrophe, die das Ganze auslöst. Und jetzt will ich zu dir kommen. Wo gibt es vielleicht in deinem Leben eine Zusage Gottes, die der dir gegeben hat? Das kann ein Wort gewesen sein in der Bibel, das kann Gebetseindruck gewesen sein oder jemand, der dir was zugesprochen hat. Wo gibt es eine Zusage, die du vielleicht aus dem Blick verloren hast? Wo du denkst, das kann doch nicht mehr sein, 10 Jahre her oder noch länger. Wo bist du, Gott? Bist du wirklich ein Gott, der mich sieht, oder hast du mich aus dem Blick verloren? Wo gibt es eine Zusage in deinem Leben? Und wenn du die vielleicht verloren hast, dann erinnere dich vielleicht neu. Ich habe diesen Satz gefunden. Wir dürfen mit Gottes Handeln rechnen, selbst wenn wir menschlich gesehen keine Idee haben, wie das funktionieren könnte. Nochmal, wir dürfen mit Gottes Handeln rechnen, selbst wenn wir menschlich gesehen keine Idee haben, wie das funktionieren kann. Gott, der will dich beschenken, der will dir Gutes tun durch diese Zusage. Ich möchte dich ermutigen, halt fest oder komm neu wieder da an und geh mit Gott zusammen und nicht deinen eigenen Weg. Der zweite Punkt, nicht gesehen. Und jetzt wollen wir tiefer einsteigen bei dieser dritten Person bei Hagar. In Vers 6. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Also Verantwortung voll abgeschoben. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Ein Kind hat das so beschrieben, die hat die wahrscheinlich Pferdescheiße aufkehren lassen. Ich glaube, es war wahrscheinlich noch schlimmer. Sie musste die niedrigsten Arbeiten, aber sie wurde in ihrer Würde gekränkt. Bist du schon mal nicht gesehen worden, wie verletzend das ist, wenn man über einen hinweggeblickt wird? Wenn man herabgewürdigt bist durch verletzende Worte und vielleicht auch durch Taten? Wir können nur mutmaßen, ob das vielleicht auch um das Körperliche, dass sie geschlagen wurde. Auf jeden Fall ging es der Magd Hagar so schlecht, dass sie ja nicht nur einen Ausweg hatte. Sie wollte in die Wüste. Und das ist nicht irgendwie ein Ort oder so, wo man einfach hinläuft, weil da die Freiheit ist, sondern es ist der sichere Tod. Also die Hagar sagt, nur weg hier. Mir ist es egal, ob ich sterbe. Es kann nur besser sein wie hier. Hast du sowas erlebt in deinem Jahr? Wo es Orte, Situationen gab, wo du sagtest, ey, ich will einfach nur weg. Mir ist egal, was danach kommt. Wo bist du nicht gesehen worden? Wo gab es vielleicht eine Situation in deiner Schulklasse, auf der Arbeit, wo du nicht gesehen wurdest? Und hier von Franken kann man schlecht in die Wüste laufen, aber wir können in so innere Wüsten laufen. Wir können innerlich kündigen. Wir können innerlich Beziehungen abbrechen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist so dieser Kontrast zu diesem Gefühl, dieser Situation. Was kann man dagegen tun, nicht gesehen zu werden? Und da gibt es ein ziemlich einfaches Gegenmittel eigentlich. Und ich finde das ein besonderer Satz. Jemanden, den ich ansehe, verleihe ich Ansehen. Jemanden, den ich anblicke, anschaue, dem verleihe ich allein durch meinen Blick Ansehen. Das bewirkt Wunder. Ich weiß nicht, ob du eine Person im Kopf hattest, eben gerade als dieser Satz kam mit dem, wo werden wir nicht angesehen? Was wäre, wenn du zu demjenigen oder derjenigen hingehst und sie ganz bewusst ansiehst, ihr zuhörst, danach fragst, wo sie gerade ist, ihr Raum gibst, vielleicht von ihrer Wüste oder seiner Wüste zu erzählen? Wir gehen einen Schritt weiter. Sehen und gesehen werden. Wir nähern uns so langsam in kleinen Schritten diesem Kernsatz, du bist der Gott, der mich sieht. Und wir sind immer noch mit Hagar auf der Spur. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr. Und in der Bibel liest man das so ganz schnell, aber ich finde das so eine besondere Situation. Hagar, die läuft in die Wüste, will einfach nur weg und Gott, der begegnet ihr. Der kommt an diesen tödlichen Ort, wo nichts ist, kein Wasser, kein Leben, wo es still ist, nur ich mit meinem Leid ganz alleine. Und ich finde das so schön, dass Gott Wüstenzeiten aufsucht. Und das gibt dieser Färbung, dieser Wüste eine andere Färbung. Das ist ein Ort, wo Gott dich besonders gut erreichen kann, wo er zu dir sprechen will. Und er sucht hier die Hagar aus. Und die Hagar, die bringt nichts mit, was sie dafür qualifizieren würde. Sie kommt aus einem fremden Land, aus Ägypten. Man weiß gar nicht, ob sie an Gott geglaubt hat, ob sie irgendeine Verbindung zu ihm hatte. Aber da kommt dieser Engel, der sich vor sie hinstellt. Was sagt er zu ihr? Und er fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortet sie. Ich finde die Hagar mega cool, weil die ist so ganz ehrlich. Die sagt, die gibt irgendwie nicht Schuld. Sarah und Abraham, die haben mich einfach, die sind mir so böse gewesen, deswegen bin ich weggelaufen. Sondern sie sagt einfach nur, ich bin weggelaufen und jetzt bin ich hier. Und der Engel, der ordnet sie so mit zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Und ich habe gedacht, das sind die perfekten Silvesterfragen für euch. Und deswegen möchte ich sie dir stellen. Wenn du zurückschaust auf dein Jahr 2023, woher kommst denn du da eigentlich? Was sind da für Meilensteine passiert in deinem Leben? Wo gab es vielleicht große Geburtstagsfeiern, einen Jobwechsel, eine Krankheit? Worüber hast du dich gefreut? Was hat dir so vom Herzen Freude gemacht? Und was hat dich herausgefordert? Denk mal kurz nach. Wir gehen zur zweiten Frage. Mein Jahr 2024, und das ist ganz klar durch ein Fragezeichen gekennzeichnet. Aber trotzdem, wohin gehst du? Stell dir vor, du stehst auf diesem Berg wie diese Person auf dem Bild und schaust so in das nächste Jahr hinein. Was erwartest du? Wo sind so Fixpunkte, wo du sagst, oh, da freue ich mich riesig drauf, wenn das kommt? Und was macht dir Angst? Wo hast du Befürchtungen, komisches Bauchgefühl, wenn du daran denkst? Ich finde das irgendwie Hammer, wie Gott hier ist. Wir lesen das so durch, machen uns keine Fragen. Klar, der stellt einfach zwei Fragen. Aber Gott, das ist der, der alles sieht, alles weiß, der könnte doch eine kleine Predigt halten oder so. Der könnte es doch viel besser, wie ich jetzt gerade hier vorne machen. Meine Ansage oder eine Verkündigung oder ein Bibelvers, der Hagar wieder so auf die Spur bringt, ihr hilft. Aber Gott, der stellt Fragen und er sieht sie an und er verliert der angesehenen Würde. Was wäre, wenn der, der mich fragt, wenn wir auch so umgehen würden miteinander, wenn wir einander vielleicht mehr Fragen stellen würden, als Dinge sagen? Und was wäre, wenn wir Gott uns zum Vorbild nehmen und dem Zuhören einen größeren Wert geben würden, als dem Reden? Wie schnell habe ich dem anderen was gesagt? So und so musst du das doch denken. Aber Gott, der es sogar richtig machen würde, der die Wahrheit ist, die Liebe, der hört zu. Der hört dir zu. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Wieder ein kurzer Satz, aber der ist es shocking. Was? Da zu der Pferdescheiße zurück? Zu der Situation, wo ich gedemütigt werde, unterdrückt, vielleicht misshandelt werde? Das sagt Gott? Will er es wirklich? Der könnte mir doch ein Paradies malen oder so. Jetzt hat er mich gefunden und jetzt führt er mich an einen guten Ort. Aber Gott sagt dir diesen Satz durch diesen Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Und ich finde das irgendwie besonders, weil da dieses Geh wieder zurück dahinter steckt. Wo bist du vielleicht gerade geflohen, hast Abstand zwischen Personen, zwischen dich und ihnen gebracht? Wo sagt Gott dir vielleicht, geh wieder zurück? Wie kann sie das machen? Wie kann sie an diesem Ort, wo sie geflohen hat, wo sie sagte, mir ist lieber der Tod, als da zu bleiben? Ich glaube, es hat sich was geändert. Gott ist ihr begegnet. Sie ist nicht mehr alleine. Das ist ein Gott, der sie sieht, der ihr Hoffnung gibt. Und deswegen kann sie wieder zurückgehen. Ist das jetzt so eine Prophezeiung, ihr nehmt das alle für euch wörtlich und geht wieder zurück? Das glaube ich ist es nicht. Das ist keine allgemeine Lösung für jedes Problem. Aber vielleicht spricht Gott durch diesen Satz zu dir, wieder zurück in die Gemeinschaft zu gehen, die du verlassen hast. Warum kann Hagar das noch? Was hilft dir? Gott hat dir eine Zukunft gegeben. Und das steht in Vers 10 und 11. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass du sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Und das finde ich wieder besonders. Gott sieht diesen tiefen Schmerz, dass sie sich so wünscht, ein Kind zu haben, das ihr Wert verleiht. Und er sagt diesem Kind eine Zukunft voraus. Das wird nicht irgendein Knecht sein, sondern ich werde ihm eine Zukunft geben. Ismael soll er heißen. Das heißt, Gott hat gehört. Und vielleicht ist für die Hagar nicht alles anders. Die Leute sind immer noch genauso, wie sie gewesen sind zu ihr. Aber sie hat eine Hoffnung von Gott bekommen. Eine Zukunft, dass er sie sieht und mit ihr geht. Und dann ist da was in dem Satz, das ist völlig zu übersehen, wenn man diesen deutschen Text hört. Das ist dieses zweite markierte, dein Hilferuf. Hat Hagar so toll gebetet oder hat sie laut geschrien? Wir wissen es nicht. Aber wenn man das so wörtlich nimmt, dann bedeutet es das, der dein Leid hört. Gott, der hört nicht irgendwie ein Gebet, was besonders irgendwie gut formuliert war, leidenschaftlich gesprochen. Der hört nicht mal einen Hilfeschrei, sondern der hört das Leid von Hagar. Kein Mensch kann so verstehen, wo wir Schmerzen haben, wie es uns geht. Aber Gott, der hört das, ohne dass dir es aussprechen muss. Und ich weiß nicht gerade, wo du leidest, wo du denkst, so, oh, könnten die anderen mich doch verstehen, ich bin so wütend und keiner checkt, wo ich gerade stehe. Gott, der versteht dein Leid zu 100%. Und der versteht es nicht nur, sondern der reagiert darauf. Der ist gekommen zu Hagar in die Wüste, weil er ihr Leid gehört hat. Ohne Gebet, ohne irgendeine Vorgeschichte. Ich möchte zum letzten Schritt kommen und der heißt El-Roi, der Gott, der dich sieht. Das ist dieser Name im Hebräischen, El-Roi. Wie kommt das zustande? In Vers 13, Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Und ich finde das irgendwie wieder so cool, dass das diesen Satz widerspiegelt, dass ein Gott, der sie ansieht und es gibt ihr Würde, das verleiht ihr Ansehen. El-Roi, du bist der Gott, der mich sieht. Dieser Name, der ist nicht irgendwie von einem besonderen biblischen Person, von einem Pastor, Priester, Theologen, König, sondern es ist eine ägyptische Magd, die nicht mal vielleicht an Gott geglaubt hat, die gibt Gott einen Gottesnamen. Gott sieht sie. Und wir wollen jetzt so tiefer hinschauen, da gibt es nämlich so zwei Hälften. Und, warte, ich muss nochmal zurück, das ist zu schnell. Und das am Anfang dieses, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Das ist eine Frage. Und ich finde, die ist so ganz nah an meinem Herzen dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich laufe so durch mein Leben, fahre hier und dahin, bete dann zu Gott, dass er mich sieht. Und manchmal meine ich, ihn so erkannt zu haben, dass er reingesprochen hat, dass er mich geholfen hat. Aber ich habe dann dieses Fragezeichen. War das jetzt wirklich Gott oder ist das nur Zufall gewesen? Kann ich mich wirklich darauf verlassen, was der mir gesagt hat? Und ich bin in dieser Frage unterwegs. Und so stelle ich mir auch die Hagar steht da so, ist das wirklich ein Engel Gottes? Kann ich das wirklich so nehmen, was er zu mir sagt? Und dann kommt aber dieser zweite Schritt. Du bist es. Du bist der Gott, der mich anschaut. Und das ist ein Bekenntnis. Das ist eine Erkenntnis, die sie hat. Ich weiß es. Das ist Wahrheit für mich. Wo stehst du gerade in dieser Spannung, dass du dir unsicher bist? Bist du mehr so bei dieser Frage? Oder weißt du es schon? Ist das Wahrheit für dich? Und jetzt möchte ich noch diesen ersten Satz anschauen, weil die Hagar ist total erstaunt und verwundert. Und man kann diesen Satz auch anders übersetzen. Und ich habe folgende Übersetzung gefunden. Habe ich wirklich den gesehen, der alles sieht und mich anschaut? Das kann man auch so, habe ich den Rücken des Sehenden gesehen? Und hier zeigt es so, das ist nicht nur so ein naher Freund, irgendeine Person, die so ein bisschen göttlich ist, sondern sieht diesen allmächtigen, heiligen Gott. Das ist hier so ganz bewusst in diesem Moment. Und sie ist verwundert, wie kann ich hier stehen bei Gott, wo ich doch irgendwie vergehen müsste. In Gottes Gegenwart, diesem heiligen Gott, kann ich nicht bestehen. Und sie ist verwundert und ich stehe hier und der sieht mich an. Und ich habe wieder so an diese Fragen gedacht, 24 Fragen. Ich weiß nicht, was deine Fragen sind für nächstes Jahr mit Kriegen, mit persönlichen Herausforderungen, mit ungeklärten Fragen. Du bist mit einem Gott unterwegs, der alles weiß, der alles sieht und dich trotzdem anschaut. Der das irgendwie schafft, diese Riesenspanne. Wo stehst denn du gerade? Was ist deine Frage? Also bist du bei dieser Frage, bist du es Gott wirklich gewesen? Oder stehst du bei diesem Bekenntnis, ich bin mir sicher, dass Gott da ist? Und ich möchte das noch ergänzen mit diesem ersten Punkt. Gibt es eine Zusage in deinem Leben, an die du dich neu erinnern möchtest?